Hallo zu, da haben wir den Salat, dem Früht-Garten-Podcast rund um den eigenen Gemüseanbau. Ich bin der Jens vom Früht-Team und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zur heutigen Folge. Normalerweise sind wir mit Früht ja im Gemüsebeet unterwegs. Mit unserer App und unserer Community begleiten wir euch ja von der Beetplanung bis zur Ernte. Heute weichen wir aber ein bisschen ab vom Gemüsebeet und schauen auf das, was neben unseren Beeten, auf unseren Wegen und in allen Winkeln unseres Gartens oder auch im Wald wächst, nämlich Wildkräuter. Wildkräuter sind nicht nur lecker und gesund, sondern auch vielseitig einsetzbar. Und darüber kann uns unser heutiger Gast sehr viel erzählen, nämlich Anna von Pimpinella Lab. Anna ist promovierte Biologin, ausgebildete Kräuterpädagogin und seit Jahren fasziniert von der Welt der Wildpflanzen. Sie gibt uns jetzt hoffentlich wertvolle Tipps und Einblicke in die Welt der Wildkräuter und zeigt uns, wie man sie am besten sammelt und verarbeitet. Wir freuen uns auf ein spannendes Gespräch mit dir, liebe Anna. Herzlich willkommen.
Hallo. Ja, danke Jens.
Ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich.
Bevor wir gleich direkt ins Thema Wildkräuter einsteigen, starten wir immer mit einer kleinen Vorstellung. Vielleicht magst du dich einfach kurz selber vorstellen. Wer bist du denn, Anna?
Ja, ich bin Anna und genau, ich arbeite mit dem Pimpinella Lab, also als Pimpinella Lab mit Wildkräutern und genau, das ist einfach meine Leidenschaft und am allerliebsten mag ich die Wildkräuter, die man essen kann. Das ist wirklich das, was mich so sehr begeistert, dass man überall in der Umgebung einfach Wildkräuter finden kann, die man essen kann und mit denen man die Küche bereichern kann. Und ja, ich finde das total spannend, jetzt gerade mit dir auch zu sprechen, weil wir ja auch im Garten ganz viele Wildkräuter natürlich finden, die einfach so überall in den Beeten auch wachsen, teilweise als Unkraut, teilweise vielleicht auch nicht ganz so gewollt. Aber vielleicht könnt ihr auch profitieren von diesem Gespräch, weil ihr das Unkraut auch einfach aufessen könnt in ganz vielen Fällen.
Ich bin sehr gespannt. Was gehört denn zu deinem Alltag eigentlich dazu? Also du hast einen Instagram-Kanal, du gibst aber auch Kurse. Was machst du denn eigentlich alles mit dem Thema Wildkräuter?
Genau, also ich gebe Wildkräuterwanderungen. Das meistens, wenn ich angefragt werde, ich werde von verschiedenen Stellen angefragt und mache das dann sehr, sehr gerne. Ich bilde auch Kräuterpädagogen aus für die Gundermann-Schule und ich veranstalte auch Events, eben dann meistens Koch-Events oder auch Dinner-Events und das sehr gerne in Zusammenarbeit mit Köchen eben, denn die wissen das sehr zu schätzen, dass die Wildkräuter eben so vielfältig in der Küche einsetzbar sind und da habe ich dann eben das Wissen dazu. Und ein ganz großer Teil meiner Arbeit ist auch, Online-Kurse zu veranstalten. Da setze ich gerade auch wieder einen auf, der jetzt im Mai dann anfangen wird. Und da konzentriere ich mich auf das Konservieren von Wildpflanzen, also das Haltbarmachen. Genau, weil das einfach nochmal einen ganz besonderen Mehrwert gibt, wenn man die Wildpflanzen auch haltbar machen kann und so einfach nochmal vielfältiger in der Küche einsetzen kann, jederzeit da parat hat und auch über das ganze Jahr eben da nutzen kann.
Spannend. Da werden wir im Laufe des Gesprächs auf jeden Fall nochmal drauf zurückkommen, genau, auf das Konservieren. Wie bist du denn zu diesem Thema überhaupt gekommen? Also du strahlst ja immer, wenn du darüber sprichst, ja, das ist ja dein Herzensthema.
Ja, tatsächlich.
Aber wie hat das Ganze denn angefangen?
Ich sehe da immer so ein bisschen zwei Schienen. Also das eine ist einfach wirklich meine Familie. Also ich komme aus einer Familie, wo gefühlt alle gerne kochen und auch wirklich alle so eine Speisekammer haben. Die Speisekammer ist sehr, sehr wichtig in unserer Familie. Jeder hat einen schönen Platz im Keller, wo einfach ganz viele eingelegte und haltbar gemachte Schätze sind. Das ist so ein Bild, das ich schon immer irgendwie aus meiner Familie mitbekommen habe. Also einfach diese Liebe zum Essen und zur guten Ernährung. Und dann habe ich ja Biologie studiert, weil ich einfach die Natur liebe, die Pflanzen liebe. Und habe dann auch an der Universität mich auf Botanik nochmal weiter spezialisiert und auch unterrichtet. Und ich liebe es einfach, dieses Wissen über die Pflanzen und auch über die Natur weiterzugeben. Und ja, dann habe ich irgendwann wirklich die Wildkräuter für mich entdeckt. Und die bringen diese beiden Elemente einfach so wunderbar zusammen und haben auch mich ganz persönlich aus diesem eher doch verkopften Denken aus dem universitären Biologiestudium und der Arbeit dort als wissenschaftliche Mitarbeiterin einfach wirklich zu den Pflanzen gebracht. Also die Pflanzen anfassen, die Pflanzen riechen, die Pflanzen schmecken, mit den Pflanzen wirklich was anfangen und die Natur so zu erfassen und kennenzulernen. Und das begeistert mich einfach total. Genau, ich liebe es einfach so, mit den Pflanzen wirklich zu arbeiten und in Kontakt zu kommen und das auch weiterzugeben.
Schön. Dann hoffe ich, dass wir heute mit dieser Begeisterung einige anstecken können. Lass uns doch mal vielleicht beginnen mit so einer Definition. Was bezeichnet man denn überhaupt alles als Wildkräuter?
Na, Wildkräuter sind erstmal alle solchen Kräuter, die alleine draußen zurechtkommen sozusagen. Also die nicht die Hilfe des Gärtners brauchen, indem sie irgendwie gegossen werden, indem sie gedüngt werden oder ihnen sonst irgendwie eine Unterstützung gegeben wird, sondern die sind wirklich von sich aus gut genug angepasst an unser Ökosystem auch einfach, um überleben zu können.
Das heißt auch nicht gezüchtet, sondern die wachsen in der Natur?
Genau, die wachsen in der Natur.
Kann man denn sagen, wie viele solche Wildkräuterarten es ungefähr gibt in Deutschland?
Also wir sagen, es gibt 10.000 Pflanzenarten ungefähr in Deutschland und davon sind ungefähr 3.000 Blütenpflanzen, also die wir wirklich so hauptsächlich auch kennen meistens, und ungefähr 2.000 essbare in Europa, sagen wir. Genau.
Und welche Rolle spielen die in unserer heutigen Ernährung?
Ich würde sagen, die Rolle, die wir ihnen einräumen. Also so allgemein im allgemeinen Gebrauch ist ja leider auch das Wissen über die Wildpflanzen schon ein bisschen zurückgegangen. Unsere Großmütter haben sicher die Wildpflanzen noch viel mehr gekannt und da war das Wissen noch viel weiter verbreitet. Heutzutage ist es für die Menschen teilweise schwer, so nah an die Natur zu kommen oder sich auch einfach die Zeit zu nehmen. Und das Wissen ist auch einfach teilweise verloren gegangen. Aber man kann dieses Wissen wieder aufgreifen und dafür stehe ich ein Stück weit auch. Und wenn man einfach ein bisschen weiß, was man ernten kann, dann kann man jederzeit so viele Wildpflanzen, wie man möchte, wieder auf seinen Speiseplan einbringen. Weil die gibt es überall und es gibt sie wirklich in großem Reichtum und es ist nicht schwer damit umzugehen und so viel Zeit braucht man eigentlich auch nicht, wenn man sich das mal ein bisschen angeeignet hat.
Und haben diese Wildkräuter auch einen gesundheitlichen Vorteil jetzt gegenüber herkömmlichen Kräutern und Nutzpflanzen?
Ja, also Wildpflanzen sind wirklich dafür bekannt, dass sie sehr, sehr reich ausgestattet sind an Mineralien und auch an Vitaminen. Einfach eben auch dadurch, dass sie nicht gezüchtet sind und dass sie noch ursprünglich sind und dass sie auch eben wild draußen zurechtkommen müssen. Also dass sie sind einfach chemisch selbst so ausgestattet, dass sie sich verteidigen können, dass sie überleben können. Und das bringt einen sehr großen Nährwert für uns mit sich. Und ganz viele von den Wildpflanzen fallen eigentlich in die Kategorie der Superfoods, die man ja sonst irgendwie von weit her irgendwo importiert kaufen kann. Aber da können Pflanzen wie die Brennnessel oder der Giersch oder auch die Vogelmiere locker mithalten, zum Beispiel im Eisengehalt. Also die sind wirklich sehr, sehr gut ausgestattet. Und deswegen kann ich dazu nur raten.
Hast du da Beispiele, wie solche Pflanzen vielleicht auch zur natürlichen Heilung oder Linderung von Beschwerden beitragen können?
Also da gibt es natürlich unzählige Beispiele. Ich selbst muss sagen, halte mich da immer eher ein bisschen fern, da Ratschläge zu geben. Ich bin einfach Biologin und keine Heilpraktikerin beispielsweise. Ich bin in dem Bereich nicht wirklich ausgebildet. Und für mich funktioniert dieser gesundheitliche Mehrwert der Wildpflanzen einfach darüber, dass ich mich gesund halte über sie und dass ich am besten gar nicht erst mal krank werde.
Also lieber Prophylaxe.
Genau, also das ist wirklich so für mich die Herangehensweise und das, wovon ich einfach wahnsinnig in meinem Leben profitiere und was ich so versuche mit den Menschen auch zu teilen und sie dazu zu ermächtigen, die Pflanzen zu nutzen, um gesund zu bleiben.
Ja, jetzt haben vielleicht einige unserer Hörerinnen und Hörer schon Erfahrung damit, aber für die Einsteiger und Einsteigerinnen, welche Arten von Wildkräutern sind denn vielleicht besonders empfehlenswert zum Sammeln und Verwenden? Also gibt es solche Top-Empfehlungen, Top-Hits, die du für den Einstieg empfiehlst?
Also ich empfehle tatsächlich für den Einstieg die Pflanzen, die wahrscheinlich jeder kennt. Also die Brennnessel, der Giersch, der den meisten Gärtnern ja auch ein Dorn im Auge ist, einfach aufessen. Die Vogelmiere beispielsweise, der Löwenzahn, das sind alles wirklich wunderbare, sehr, sehr gesunde Pflanzen, die wir überall finden, wo auch die Bestände groß genug sind, sodass wir die ernten können, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Und die so vielseitig einsetzbar sind, mit denen können wir so viele verschiedene Dinge machen. Ich finde, damit sollte man einfach anfangen, weil da muss man einfach nur vor die Tür gehen und schon hat man diesen Reichtum und kann die einfach nutzen. Genau. Mhm.
Gib uns doch mal einen Eindruck davon, wie es ist, Wildkräuter zu sammeln. Also gehst du da mit deinem Korb einfach in den Wald oder wie machst du das?
Ja, ich gehe tatsächlich, wenn ich mir das so richtig vornehme, dann gehe ich tatsächlich mit meinem Korb in den Wald. Ein Korb ist einfach sehr praktisch, weil da kann man die Pflanzen gut drin lagern. Also die gehen dann eben nicht kaputt, werden nicht zusammengequetscht oder so. Ich habe aber auch immer so einen Baumwollbeutel in meiner Jackentasche, falls ich mal spontan auf irgendeinen tollen Wildkräutervorrat im Wald treffe. Das kann man auch gut machen. Genau, und dann gehe ich einfach raus. Ich habe auch immer ein Klappmesser dabei, weil es einfach viel besser ist für die Pflanzen, sie wirklich abzuschneiden. Es ist auch wichtig, dass man guckt, dass man nicht die Wurzel mit rausreißt und dass man die Pflanze einfach nicht unnötig zerfetzt. Deswegen ein Messer. Und das ist es dann eigentlich schon. Wer sich vielleicht noch nicht ganz so sicher ist mit der Bestimmung, der kann auch ein Bestimmungsbuch mitnehmen. Wobei ich eigentlich auch immer empfehle, sich die Pflanzenbestimmung am Anfang erstmal durch einen Experten zeigen zu lassen. Das ist wirklich ein Gebiet, wenn man ein bisschen in das Thema einsteigt, dann wird man merken, dass man doch die Pflanzen auch verwechseln kann und gerade auch essbare und giftige Pflanzen man teilweise verwechseln kann. Und das ist einfach ganz gut, wenn man sich dann gewisses Fingerspitzengefühl erstmal und so ein gewisses Auge dafür aneignet und sich wirklich von jemandem zeigen lässt. Ja, aber wenn man dann seinen Sammelkorb hat, ein Klappmesser und ein Bestimmungsbuch, dann kann man eigentlich loslegen. Und besonders schön ist es, wenn man auch ein bisschen Zeit hat und sich wirklich Zeit hat, tief durchzuatmen und einfach Zeit zu nehmen, auch mit dem Wald in Kontakt zu kommen und das Ganze zu genießen.
Muss man denn noch irgendwelche Grenzen beachten? Also darf man da beliebig viel mitnehmen? Ich weiß, bei den Pilzen gibt es ja auch so Begrenzungen. Also darf man sich einfach bedienen oder gibt es da sozusagen Obergrenzen?
Ja, das ist ein guter Punkt. Danke, dass du das ansprichst. Genau, also es gilt die Handstraußregel. Also man darf sich immer eine Handvoll Wildkräuter, darf man sich im Prinzip mitnehmen. Natürlich sollte man darauf achten, dass man jetzt nicht auf privaten Grundstücken ist, beziehungsweise wenn man dort ist, dann eben den entsprechenden Besitzer erstmal fragen und in Naturschutzgebieten natürlich auch nicht sammeln. Und dann gilt natürlich auch hier, also ich finde es schön, wenn die Wildkräuter uns wirklich zu einer Achtsamkeit mit in Bezug auf die Natur bringen und dazu einladen, wirklich mit der Natur im Einklang zu sein. Entsprechend sagen wir auch immer, einen guten Sammler bemerkt man nicht. Das bedeutet eben, dass man nur so viel sammeln sollte, dass es eigentlich unsichtbar bleibt. Also niemals den ganzen Bestand irgendwie abernten, sondern wirklich auch dem restlichen Ökosystem einfach noch genug übrig lassen. Genau, weil auch andere Tiere und Insekten sind ja einfach an den Wildpflanzen interessiert und auch auf die angewiesen und auf die Wildpflanzenbestände selbst sollte man natürlich als Wildpflanzenbegeisterter nicht ausrotten.
Verstehe. Das heißt auch nicht irgendwie an einer Stelle alles wegernten, sondern lieber so punktuell
genau.
Und verteilt?
Genau.
Okay, verstanden. Und muss ich beim Standort sonst noch irgendwas beachten? Also wenn das jetzt zum Beispiel irgendwie am Straßenrand oder am Wegesrand ist, dass die irgendwie jetzt nicht kontaminiert sind oder so? Gibt es da so ein paar Grundregeln?
Ja, da gibt es auf jeden Fall ein paar Grundregeln. Also ich sammle nicht an stark befahrenen Straßen. Mhm. Ich sammle auch nicht in der Nähe von Landwirtschaft, vor allem nicht von konventioneller Landwirtschaft, wo vielleicht Pestizide und sonstige Gifte verwendet werden. Auch besonders in der Stadt ist das relevant. In der Nähe von Hundeauslaufstellen sollte man auch nicht sammeln. Also im Großen und Ganzen gucke ich einfach, ob die Umgebung sauber ist, ob sie giftfrei ist und eben, dass sie möglichst naturbelassen ist. Und da ist es eben ideal, wenn man einen Garten hat und vielleicht sogar noch Beete, auf denen dieses Unkraut, das ja oft essbar ist, wächst, da ist es meistens eben eigentlich perfekt. Da kann man sehr, sehr gut sammeln und weiß dann, wo es herkommt und genau, dass das gesund ist und nicht kontaminiert.
Lass uns mal so ein bisschen vom Sammeln hinkommen zur Verarbeitung.
Aha.
Weil schließlich will man ja damit ja auch irgendetwas zubereiten.
Genau.
Unterscheiden sich denn Wildkräuter in Bezug jetzt auf Geschmack oder Textur oder so von den normalen Kräutern? Also spielen diese Unterschiede beim Kochen irgendeine Rolle? Kann man mit denen mehr machen oder andere Dinge tun?
Ja, also man kann sich bestimmt einfach ein bisschen damit auseinandersetzen, welche Inhaltsstoffe die Pflanzen jeweils haben und auf die dann auch eingehen. Also generell kann man sagen, dass tendenziell die Wildpflanzen mehr Bitterstoffe haben. Nicht alle unbedingt, aber oft haben Wildpflanzen mehr Bitterstoffe, die bei den anderen Gemüse eher schon rausgezüchtet sind, die aber sehr, sehr gut auch für unseren Körper sind und zum Beispiel für die Verdauung und das ganze Verdauungssystem. Das heißt, Bitterstoffe. Man kann die Pflanzen dann wässern, um die ein bisschen loszuwerden. Oder man kann sich auch einfach daran gewöhnen und das genießen und diesen guten Effekt auf den Körper eben nutzen. Gerbstoffe zum Beispiel sind auch teilweise mehr drin. Auch da kann man überwässern, das erstmal, also die loswerden und das, das Wildkraut dadurch etwas bekömmlicher vielleicht machen.
Das heißt einfach abspülen oder muss man die irgendwie einweichen?
Einweichen, in eine Schüssel Wasser eben einlegen und dann das Wasser, wo die Gerbstoffe zum Beispiel drin sind, abschütten und vielleicht das auch nochmal machen. Die Gerbstoffe färben auch das Wasser oft bräunlich, also man sieht dann, ob da Gerbstoffe sind oder nicht. Und sobald das Wasser klar ist, sind die Gerbstoffe weg. Zum Beispiel sagen wir das bei selbstgeernteten Eicheln oder so, die wirklich sehr viele Gerbstoffe haben. Da sollte man diesen Wässerungsvorgang vor der Zubereitung auf jeden Fall durchführen.
Mhm. Wie lange müssen die da ungefähr drin liegen? Also ist das eine Sache von Minuten oder Stunden?
Stunden. Eher über Nacht. Kann man einfach über Nacht liegen lassen. Dann ist man auf der sicheren Seite. Genau.
Super, du hast auch gerade schon so die Bitterstoffe angemeldet. Fällt dir gerade irgendwie so ein Lieblingsrezept ein, das du empfehlen kannst, das man mit Wildkräutern machen kann?
Oh, mir fallen da unendlich viele Rezepte ein. Also man kann sich ganz einfach ein Pesto herstellen. Also das ist wirklich sowas, was super einfach ist, was dann auch noch haltbar ist. Also man kann sich das eben machen und dann im Kühlschrank aufbewahren über viele Monate und hat es jederzeit griffbereit. Also das ist einfach sehr, sehr praktisch. Oder allgemein Kräuterpasteln, die man zum Würzen dann nehmen kann, von denen ausgehend man alles Mögliche herstellen kann. Die kann man dann in Eintöpfe tun oder Gemüse damit würzen oder Brot backen kann man mit getrockneten Kräutern. Also es gibt da könnte ich jetzt stundenlang sprechen, aber was ich immer wirklich gerne mitgeben will, ist, dass es einfach sehr einfach sein kann, mit Wildkräutern etwas zuzubereiten. Genau.
Du hast gerade schon das Haltbarmachen angesprochen, weil natürlich ist das Ganze auch ein saisonales Thema und wir wollen natürlich versuchen, uns möglichst über das ganze Jahr hinweg irgendwie selbst zu versorgen oder möglichst weit selbst zu versorgen.
Genau.
Und viele in unserer Community tauschen sich auch in der App immer wieder über das Haltbarmachen von Gemüse aus. Ist das Haltbarmachen von Wildkräutern ähnlich?
Ja, das ist im Prinzip ähnlich. Also es gibt da so ein Sortiment von Methoden, also wie zum Beispiel die Fermentation, das Einsalzen, das Einlegen in Essig und so weiter. Und die gelten sowohl für die Wildkräuter als auch für die Gemüse. Bei den Wildkräutern ist es dann einfach wichtig, dass man weiß, welches die geeignete Konservierungsmethode ist oder die geeigneten Konservierungsmethoden. Also oft gehen auch mehrere, aber je nachdem, welche Inhaltsstoffe und auch welche Textur die Pflanze hat, je nachdem sind eben andere besser geeignet und bringen besser den Geschmack raus und machen das Kraut auch haltbarer. Genau, also da kann man sich einfach informieren, bevor man da loslegen möchte. Und man kann das natürlich auch super kombinieren. Also man kann auch einfach Gemüse zusammen mit Wildkräutern einlegen. Das ist wunderbar. Dadurch kann man einfach ein bisschen mehr Mineralien noch in das Gemüse reingeben über die Wildkräuter und auch ganz neue, sehr exklusive Geschmäcker auch teilweise erzeugen, die vielleicht überraschend sind.
Hast du vielleicht auch da irgendwie ein Beispiel für eine Konservierungsform von einer Wildkräuterart, die du selber machst?
Eine Konservierungsart?
Also eine, die du jetzt speziell für eine Wildkräuterart bevorzugst und warum?
Ich gucke mir einfach immer an, welches Kraut ich da vor mir habe. Da gibt es wirklich ganz, ganz viele verschiedene. Also wenn ich das jetzt zum Beispiel in Kombination mit Gemüse, was der Gärtner vielleicht auch oft hat, kombiniere, dann lege ich oft Essigsauer ein oder ich lasse den Ansatz fermentieren. Da gibt es einfach dann, das ist auch einfach nochmal sehr, sehr gut, um die Nährstoffe gut rauszubringen. Die Fermentation ist da, bringt da auch in Bezug auf die Nährstoffe nochmal einen großen Mehrwert. Oder ich lege eben ein Öl ein, Kombucha stelle ich auch her, Essig. Also das kommt wirklich darauf an, welches Kraut ich da gerade vor mir habe.
Und da kann man sich auf deinem Insta-Kanal wahrscheinlich immer wieder inspirieren lassen.
Ganz genau, ja. Oder eben in dem Online-Kurs, da erkläre ich das nochmal alles ganz, ganz ausführlich und gehe wirklich auf die einzelnen Konservierungsmethoden ein, was da auch dahinter steckt und auch welche Kräuter dann da jeweils gut zu der Methode passen und gebe dann natürlich dann auch wirklich konkrete Rezepte und auch was man mit den konservierten Produkten dann weiter anstellen kann, weil man hat dann ja plötzlich, wenn man in das Thema mal einsteigt, die ganze Küche voll und die Speisekammer voller wunderbarer konservierter Produkte und kann die auch eben sehr spontan und einfach nutzen. Das finde ich eben auch schön.
Perfekt. Also den Link zu deiner Website und zu deinen Online-Kursen, schreiben wir natürlich unten in die Shownotes. Das heißt, da kann man draufklicken und sich das anschauen. Gibt es denn auch ungewöhnliche Anwendungen von Wildkräutern, die viele nicht kennen, die vielleicht auch überraschend sind? Hast du da so ein paar Geheimnisse?
Ein paar Geheimnisse.
Die du verraten darfst.
Na, das würde mir jetzt schwerfallen, zu wissen, was die Menschen nicht wissen. Ich kann einfach nur sagen, dass es wirklich erstaunlich ist, wie viel man mit Wildkräutern machen kann. Also man kann wirklich so viele verschiedene Sachen machen. Außer Essen kann man Naturkosmetikpräparate herstellen, man kann Heilpräparate herstellen. Man kann aber auch damit färben beispielsweise, mit dem Liguster zum Beispiel. Oder man kann räuchern. Also es gibt wirklich einfach in allen Lebensbereichen im Prinzip kann man Wildkräuter verwenden, wenn man nur weiß, wie. Ja. Und auch da finde ich wieder das Haltbarmachen einen besonderen. Das ist vielleicht ein bisschen ein Geheimtipp daran, weil von den haltbar gemachten Kräutern ausgehend kann man dann eben ganz viele verschiedene Dinge herstellen. Nicht nur in der Küche, sondern man kann ja ein Kräuteröl dann auch in ein Naturkosmetikpräparat zum Beispiel einbringen oder so. Also das finde ich wirklich einen sehr interessanten Kniff mit dem Haltbarmachen, weil das ist eben ein kleiner Nachteil der Wildkräuter, dass sie nur so kurz im Jahr da sind und dann auch nicht besonders lange haltbar sind, ehrlich gesagt, die allermeisten. Also da muss man sich irgendwie zu helfen wissen.
Okay, wir haben vorhin beim Sammeln schon drüber gesprochen, also man sollte vielleicht ein Bestimmungsbuch haben oder vielleicht mal einen Kurs machen mit einer Expertin oder einem Experten, dass man einmal so eine Grundregel hat, was man sammeln sollte und was nicht. Aber gibt es denn vielleicht auch aus ökologischen Gründen, also Artenschutz oder so, bestimmte Wildkräuter, die man einfach besser nicht sammeln sollte?
Ja, auf jeden Fall. Also geschützte Wildkräuter einfach nicht. Also es gibt ja eine rote Liste, auf der eben die Pflanzen angegeben sind, die besonderen Schutz brauchen, die einfach nicht mehr so häufig sind und die sammeln wir auf gar keinen Fall. Und giftige Pflanzen sammeln wir auch nicht. Dafür ist natürlich eben die Artenkenntnis besonders wichtig, dass man eben weiß, was ist überhaupt giftig und was ist essbar. Ja, und dann sammeln wir, wie ich ja vorher schon gesagt habe, eben immer achtsam mit der Natur und nehmen nicht das letzte Kräutlein weg aus einem Bestand, sondern lassen der Natur eben immer noch was übrig.
Ja, und beim Thema giftig gibt es bestimmte Wildkräuter, die besonders leicht oder besonders schwer zu erkennen sind, weil sie giftige Zwillinge haben sozusagen?
Ja, also die Vogelmähre zum Beispiel könnte man mit dem Ackergauchhail verwechseln, der giftig ist. Oder den Löwenzahn könnte man mit dem Jakobsgreiskraut oder mit den Greiskräutern allgemein verwechseln. Also es gibt wirklich auch von den, sag ich mal, bekanntesten essbaren Pflanzen, gibt es ganz oft dann doch Verwechsler. Und das macht sicher Sinn, wenn man sich da sein kleines Sortiment an essbaren Pflanzen mal zurechtgelegt hat, also kennengelernt hat, dass man sich mal damit auseinandersetzt, was sind denn giftige Verwechsler? Und wirklich dann lernt, wie kann man die ganz konkret dann von denen auch abgrenzen und unterscheiden.
Also meistens gibt es ja Merkmale, wenn man die kennt, dann
genau. man guckt sich, wenn man die Blüte hat, dann kann man die Pflanzen meistens sehr, sehr gut erkennen, aber ansonsten kann man auch die Blätter und den Stängel sich anschauen und die Behaarung dann da drauf und die Form und so weiter. Und wenn man da ein paar Merkmale kennt, dann kann man die Pflanzen gut unterscheiden. Manchmal braucht man auch eine Lupe. Also manchmal muss man wirklich auch ganz genau hingucken, um die Pflanzen wirklich zweifelsfrei zu erkennen.
Okay, das heißt also mitnehmen dann am besten neben dem Korb und einem scharfen Messer auch noch die Lupe.
Ja, stimmt.
Ja. Was sind denn die häufigsten Fehler, die Menschen machen, wenn sie Wildkräuter sammeln oder konservieren wollen?
Na, beim Sammeln, ja, ist das Verwechseln natürlich ein Problem oder kann ein Problem werden. Also darauf muss man gefasst sein oder da muss man sich, sollte man sich vorbereiten. Wenn man anfängt, glaube ich, ist ganz oft auch ein Fehler, dass man einfach zu viel sammelt. Man braucht gar nicht so viel von den Wildpflanzen. Die sind so gehaltvoll und auch vom Geschmack und auch von den Inhaltsstoffen. Man braucht oft weniger, als man denkt, würde ich sagen. Mhm. Ja, also lieber weniger als mehr. Ja, aber wenn man dann mit den Sammelutensilien und dem entsprechenden Bestimmung, also mit der Artenkenntnis ausgerüstet ist, dann kann da eigentlich nicht so viel schief gehen. Und beim Konservieren ist es natürlich einfach sehr, sehr wichtig, dass man es sauber arbeitet. Dass man sehr, sehr sauber arbeitet und dass man auch gesunde Pflanzenteile verwendet, die nicht irgendwie schon welk sind oder gar von Bakterien und Pilzen befallen sind. Das ist da ganz, ganz besonders wichtig. Das ist natürlich auch wichtig, wenn man die frisch isst, dass die Pflanzen gesund sind. Ja.
Zum Ende unseres Gesprächs, gibt es denn noch irgendwas, was du loswerden willst zum Thema Wildkräuter, worüber wir noch nicht gesprochen haben?
Ich hoffe einfach, dass möglichst viele Menschen möglichst viele Wildkräuter nutzen, weil das einfach so ein schönes Gefühl ist, einfach rauszugehen und dort diesen Reichtum zu finden. Ich finde, es ist auch ein sehr ermächtigendes Gefühl, dass man einfach so von der Wiese sein Mittagessen haben kann, ohne in einen Laden zu gehen, einfach nur aus der eigenen Kraft und dem eigenen Wissen. Und ich sage einfach, geht raus und tut es. Handeln ist einfach wichtig. Einfach mal ein bisschen Vogelmiere von draußen mit reinnehmen und was damit ausprobieren, das ist, das macht glücklich.
Ja. Super. Ja, das sagen wir beim Gärtnern auch. Einfach mal anfangen. Und man muss gar nicht vielleicht mit dem Riesenbeet anfangen, sondern lieber klein anfangen und dann mal die ersten Schritte machen. Und ganz genau. Diese Freude, also Fryd heißt ja Freude auf Norwegisch und Dänisch, die hast du auf jeden Fall heute toll vermittelt. Die Freude an Wildkräutern. Ich hoffe, wir konnten damit einige anstecken. Mich hast du auf jeden Fall begeistert. Schön. Vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Wenn man mehr über dich und deine Arbeit erfahren will, wo muss man denn da vorbeischauen?
Ja, ihr könnt auf meiner Homepage gucken, www.pimpinella-lab.de. Wir verlinken das auch in den Shownotes, wenn jemand nicht weiß, wie es geschrieben wird. Genau, und dann bin ich auf Facebook und auf Instagram zu finden. Ja, und ihr könnt jetzt aktuell euch in den Online-Kurs auch einschreiben. Der ist jetzt gerade buchbar und fängt dann an im Mai. Ab 17. Mai startet der. Da würde ich natürlich...
Super. Ja. Verlinken wir ganz gerne, damit ihr da einen Einstieg bekommt in das Thema. Vielen, vielen Dank, Anna. Wir sind schon am Ende unserer Folge angekommen. Schön, dass du dir dabei warst und dass du dir die Zeit genommen hast, uns ein bisschen mehr über Wildkräuter zu erzählen und sozusagen die Begeisterung zu entfachen.
Ja, vielen Dank für das Gespräch. Es hat Spaß gemacht. Tschüss.
Und dir natürlich auch viel Erfolg mit deinen Kursen und weiterhin viel Freude beim Wildkräuter sammeln und konservieren. Das war's für heute mit Da haben wir den Salat, unserem Früht-Garten-Podcast rund um den eigenen Gemüseanbau. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über eine Bewertung auf Spotify. Damit könnt ihr uns helfen, dass noch mehr Menschen unseren Podcast finden und hören. Und ansonsten schaut doch mal in unsere Früht-App. Da findet ihr sofort all das Gartenwissen, was ihr für den Anbau von eurem eigenen Gemüse braucht. Und ihr könnt euch von unserer tollen Community aus Hobbygärtnerinnen inspirieren lassen. Auch unsere kürzlich gestartete Bibliothek an Musterpflanzplänen erfreut sich großer Beliebtheit. Da könnt ihr euch fertige Beetpläne von anderen direkt in euren Account kopieren. Im Magazin findet ihr auch immer wieder Artikel, zum Beispiel zum Thema Wildkräuter. Die App findet ihr in den App Stores unter früht.app. Und ihr könnt sie sowohl am großen Laptop oder auch am iPad oder am Smartphone nutzen, um eure Beete zu planen und habt sie dann im Smartphone auch immer dabei, wenn ihr was nachschauen wollt. Wenn ihr sonst Fragen oder Anregungen zum Podcast habt, dann schreibt uns gerne unter hello@früht.app. Wir wünschen euch viel Spaß beim Gärtnern. Bis zum nächsten Mal und dir jetzt auch ein ganz tolles Wildkräuterjahr, Anna. Vielen Dank.
Dankeschön. Tschüss.